Hallo, Stefan hier. Wir haben diesen Monat etwas Neues im Programm, denn statt einer normalen Episode gibt es dieses Mal ein kleines Bonusformat zur Hexenverfolgung in Schleswig-Holstein. Die insgesamt 3 Folgen entstanden im Rahmen eines Projektseminars an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, das ich im letzten Wintersemester gemeinsam mit meiner Kollegin Zwantje Piotrowski zum Thema Podcasting in der Regionalgeschichte angeboten habe. In dem Seminar sollten Studierende nicht nur das Medium kennenlernen, sondern zugleich die Chance erhalten, ein komplett eigenes Format zu konzipieren, auszuarbeiten und dann auch zu produzieren. Am Ende gibt es dann noch ein kleines Gespräch über die Erfahrungen aus dem Seminar. Wir finden, dass die Gruppe es wirklich super gemacht hat, aber überzeugt euch doch am liebsten selber. Viel Spaß beim Hören.
Die Darstellung der bösen Hexen hat starke Wurzeln in der Geschichte der Hexenverfolgung. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden Frauen, die von der Norm abwichen, als gefährlich eingestuft und oft der Hexerei beschuldigt. Moin und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie. Im Verlauf von 4 Folgen wollen wir euch die Geschichte der Hexen und Hexenverfolgung hier in Schleswig-Holstein näher bringen. Heute fangen wir mit den faszinierenden Darstellungen von Hexen in der Popkultur an. Mit dabei habe ich heute Max, unseren Experten für Mythologie und Popkultur. Willkommen, Max.
Danke, Hendrik. Ich freue mich, hier zu sein und über ein Thema zu sprechen, das wirklich spannend und vielschichtig ist.
Dann lass uns doch direkt anfangen. Beginnen wir mit den guten Hexen und deren klassischen Vertretern. Wie ist hier die Forschungslage zu dem Thema?
Hexenbilder sind seit Jahrhunderten tief in unsere Kultur verwurzelt und es gibt spannende Forschung dazu. Ein Beispiel ist die Arbeit von Silvia Federici, die in ihrem Buch Caliban und die Hexe die Verbindung zwischen Hexenverfolgung und der Entstehung des Kapitalismus untersucht. Sie argumentiert, dass die Verfolgung von Hexen besonders Frauen betraf, die außerhalb der patriarchalen Gesellschaftsstrukturen lebten. Ein anderes Beispiel wäre Viktoria Hegners Forschung an heute lebenden Hexen. Sie zeigt, dass Hexenfiguren oft mit feministischen Bewegungen verknüpft werden und sich Hexenbilder von der klassischen Märchenhexe hin zu selbstbewussten, komplexen Charakteren gewandelt haben.
Ah, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Was versteht man denn aber eigentlich unter einer Hexe?
In der Popkultur lassen sich Hexen grob in 3 Kategorien einteilen. Gute Hexen, vielschichtige Hexen und böse Hexen. Gute Hexen stehen für Fürsorge, Moral und positive Werte. Sie sind oft Mentorinnen oder Heldinnen, wie Glinda aus der Zauberer von Oz oder Hermine Granger aus Harry Potter. Vielschichtige Hexen sind komplexer. Sie können sowohl helfend als auch gefährlich sein, wie Yennefer aus The Witcher oder Wanda Maximoff aus dem Marvel-Universum. Und dann gibt es die klassischen bösen Hexen, die als Bedrohung und Verkörperung des Bösen dargestellt werden. Denken wir an die Hexe aus Schneewittchen oder die Hexen im Märchen generell.
Dann lass uns doch direkt mal in diese Beispiele eintauchen. Wenn wir an Figuren wie Glinda aus Die Zauberer von Oz oder Hermine Granger aus Harry Potter denken, was macht eine gute Hexe denn eigentlich gut?
Gute Hexen sind oft Mentorinnen, Beschützerinnen oder Heldinnen, die ihre Magie für das Wohl anderer einsetzen. Glinda zum Beispiel steht für Hoffnung und Orientierung. Sie hilft Dorothy im Märchen der Zauberer von Oz, indem sie den Rat gibt, der gelben Ziegelstraße zu folgen, die sie zur Smaragdstadt und schließlich zum Zauberer von Oz führt. Sie gibt Dorothy zudem die magischen roten Schuhe, die eine zentrale Rolle für ihre Rückkehr nach Hause spielen. Wichtig dabei ist, dass Glinda Dorothy nicht manipuliert, sondern ihr lediglich Hinweise gibt, sodass sie ihre Reise selbstbestimmt antreten kann. Am Ende offenbart Glinda, dass Dorothy die Fähigkeit, nach Hause zu gelangen, die ganze Zeit in sich trug. Eine Lektion über Selbstvertrauen und persönliches Wachstum.
Okay, interessant. Und was ist mit Hermine?
Hermine Granger aus Harry Potter repräsentiert Intelligenz, Loyalität und Mut. Bei ihr ist Magie nicht nur eine Kraft, sondern bringt auch Verantwortung mit sich.
Würdest du sagen, dass diese guten Hexen stereotypische Darstellungen von Hexerei herausfordern?
Ich denke schon. Sie stellen Hexen nicht als Bedrohung dar, sondern als positive Figuren, die oft als Vorbilder fungieren. Besonders für junge Menschen, wie im Fall von Hermine, sind sie oft inspirierend und zeigen, dass Wissen und Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie Magie.
Gibt es auch Kritik an diesen Darstellungen? Hermine wird ja sogar in den Büchern und Filmen immer mal wieder als zu perfekt dargestellt, wenn sie alles immer direkt schafft zum Beispiel.
Ja, das könnte man sagen. Manche empfinden sie als zu idealisiert, fast wie eine moralische Superheldin. Aber das kann auch ein Gegengewicht zu den vielen negativen Hexenbildern in der Popkultur sein.
Gibt es auch Figuren, die zwar gut sind, aber gleichzeitig Schwächen zeigen?
Ja, ich denke da zum Beispiel an Sabrina aus der TV-Serie Sabrina total verhext. Sie ist grundsätzlich gut, macht aber Fehler, weil sie noch jung und unerfahren ist. Solche Darstellungen machen gute Hexen menschlicher und nahbarer.
Interessant. Und was ist mit einem weiteren klassischen Beispiel, Bibi Blocksberg? Sie ist ja eine der bekanntesten Hexenfiguren in Deutschland.
Also Bibi ist ein tolles Beispiel für eine gute Hexe, die vor allem Kinder anspricht. Sie ist neugierig, hilfsbereit und manchmal ein bisschen frech. Ihre Abenteuer zeigen oft, dass Magie kein Ersatz für moralisches Handeln ist. Aber sie muss auch Verantwortung übernehmen und lernt, mit den Konsequenzen ihrer Taten umzugehen.
Fungiert Bibi Blocksberg in diesem Sinne auch als Vorbild für Kinder?
Auf jeden Fall. Sie vermittelt Werte wie Freundschaft, Familie und Respekt, ohne dabei belehrend zu wirken. Besonders Kinder können sich gut mit ihr identifizieren.
Jetzt kommen wir nun aber zu den tatsächlich vielschichtigeren Hexen. Was unterscheiden denn diese Hexen von den guten Hexen?
Vielschichtige Hexen sind ambivalenter. Sie handeln nicht immer nur selbstlos oder moralisch einwandfrei, sondern verfolgen oft eigene Ziele, die sie auch in Konflikten mit anderen bringen können. Während gute Hexen meist altruistisch handeln, haben vielschichtige Hexen oft eine persönliche Agenda und bewegen sich zwischen Gut und Böse. Wie schon erwähnt, sind passende Beispiele dafür Wanda Maximoff aus dem Universum der Marvel Comics oder Yennefer von Wengerberg aus den Witcher-Büchern.
Bevor wir weiter auf diese beiden Hexen eingehen, nicht jeder kennt das Marvel-Universum, aus dem Wanda kommt. Kannst du einmal kurz erklären, wie es aufgebaut ist?
Klar. Wanda stammt aus den Marvel Comics und ist auch Teil des Marvel Cinematic Universe, auch MCU genannt. Das seit über einem Jahrzehnt erfolgreich Filme und Serien produziert. Sie wurde als Tochter von osteuropäischen Eltern in einer fiktiven Region namens Sokovia geboren. Wanda und ihr Zwillingsbruder Pietro haben durch Experimente mit dem sogenannten Mind Stone ihre Kräfte erlangt. Im MCU entwickelt sie sich von einer Nebenfigur zu einer tragischen Heldin und später zu einer mächtigen, aber auch unberechenbaren Hexe. Besonders gut kann man das sehen in der Serie WandaVision, wo ihre emotionale Tiefe und ihr Trauma sehr stark beleuchtet werden.
Worin besteht ihr Trauma genau?
Ihr Trauma besteht darin, dass Wanda alles verloren hat, was sie bedeutet. Ihre Eltern, ihren Bruder, ihren Partner und sogar ihre Kinder, die sie in einer magischen, erschaffenen Realität hatte. Ihre Magie ist daher eng mit ihren Gefühlen verwoben. Sie zeigt, wie Schmerz und Verlust dazu führen können, dass selbst gute Absichten aus dem Ruder laufen.
Also quasi ein klassisches Beispiel für einen tragischen Charakter. Was genau fasziniert die Menschen so an ihrer Geschichte?
Sie ist ein Mensch mit gottgleichen Kräften und trotzdem ist ihr Leben von Schwächen und Konflikten geprägt. Viele Zuschauer können sich mit ihrem Wunsch nach einem besseren Leben für sich und ihre Familie identifizieren, auch wenn sie dafür moralische Grenzen überschreiten müssen. Ihre Darstellung lädt dazu ein, über die Konsequenzen von Macht und Verantwortung nachzudenken.
Schon spannend, wie selbst solche übermenschlichen Charaktere nahbar gemacht werden können, oder? Wie sieht es da mit Jennifer aus? Ihre Welt ist ja eine ganz andere als die von Wanda.
Genau. Jennifer gehört zum Universum von The Witcher, einer Fantasy-Welt, die von Andrzej Sapkowski in seinen Büchern erschaffen wurde. Dieses Universum wurde durch die gleichnamige Netflix-Serie und eine populäre Videospielreihe noch bekannter. Es ist eine düstere, mittelalterliche Welt voller Monster, Magie und moralischer Grauzonen. In dieser ist Jennifer eine der mächtigsten Zauberinnen.
Und was ist in den Büchern oder allgemein ihre Geschichte?
Jennifer wird zunächst als Mädchen mit körperlichen Behinderungen und einer schwierigen Kindheit dargestellt. Sie wird von ihrem eigenen Vater verachtet und verkauft. Später wird sie zur Zauberin ausgebildet und verwandelt sich durch Magie in eine attraktive und mächtige Frau. Doch der Preis dafür ist hoch. Sie kann keine Kinder bekommen. Ihre Geschichte ist geprägt von ihrem Wunsch nach Akzeptanz, Macht und der Suche nach einem Sinn im Leben.
Klingt auch nach einer eben vielschichtigen und emotionalen Figur. Wie steht sie denn in Beziehung zu den anderen Hauptcharakteren?
Ihre Beziehung zum Protagonisten Geralt von Riva ist äußerst kompliziert. Sie lieben sich, stoßen sich aber immer wieder voneinander ab. Zudem wird sie zur Mentorin und Beschützerin von Ciri, ein Mädchen mit besonderen Fähigkeiten, das im Zentrum vieler Konflikte steht. Jennifer ist eine Frau, die in einer männerdominierten Welt für sich selbst kämpft, aber auch nicht davor zurückschreckt, manipulativ zu sein, um ihre Ziele zu erreichen.
Würdest du sie dann in dem Zuge als Heldin oder eher als Anti-Heldin bezeichnen?
Das hängt sehr vom Blickwinkel ab. Sie ist egoistisch und machtbesessen, aber auch loyal und verletzlich. Ihre Ambivalenz macht sie für viele Zuschauer so fesselnd. Man versteht ihre Handlung, selbst wenn man sie nicht immer gutheißen kann.
Wenn man nun Wanda und Jennifer vergleicht, würdest du da Parallelen sehen?
Definitiv. Beide Figuren sind extrem mächtig, tragen aber eine enorme emotionale Last. Beide kämpfen mit ihrer Vergangenheit und dem Wunsch, Kontrolle über Leben zu gewinnen. Und beide stehen für die Idee, dass Macht oft mit Schmerz einhergeht. Aber während Wanda ihre Magie durch Chaos entfesselt, ist Jennifer eine strategische Denkerin, die ihre Fähigkeiten gezielt einsetzt.
Okay, und gibt es noch weitere Beispiele für vielschichtige Hexen in der Popkultur?
Man könnte sagen, dass die kleine Hexe von Ottfried Preußler ein gutes Beispiel wäre. Sie ist noch jung und lernt, was es heißt, eine gute Hexe zu werden oder zu sein. Dabei hinterfragt sie die Regeln der Hexenwelt und geht ihren eigenen Weg. Sie zeigt, dass man trotz Fehlern wachsen und seinen eigenen moralischen Kompass finden kann.
Das klingt ja nach einer sehr schönen Botschaft. Glaubst du, dass solche Figuren auch dazu beitragen können, das eigene moralische Handeln zu hinterfragen?
Ja, ich denke schon. Sie regen dazu an, über moralische Grauzone nachzudenken und die Komplexität des Menschseins zu akzeptieren.
Alles klar. Dann lass uns jetzt abschließend noch über die bösen Hexen sprechen. Ich denke da an Figuren, die du zum Beispiel schon im Intro genannt hast, wie die böse Königin aus Schneewittchen oder die Hexe aus Hänsel und Gretel. Warum sind sie so populär?
Böse Hexen symbolisieren oft Angst vor Macht, die außerhalb der gesellschaftlichen Norm steht. Sie sind manipulierend, rachsüchtig und häufig der Inbegriff von Gefahr. Besonders in patriarchalen Gesellschaften wurden solche Figuren benutzt, um starke und unabhängige Frauen zu stigmatisieren.
Interessanter Punkt. Aber warum sind diese Figuren denn so faszinierend?
Weil sie eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit verkörpern, die vielen Menschen faszinierend finden. Sie stehen oft außerhalb der Regeln und nutzen ihre Macht, um ihre Ziele zu erreichen, auch wenn das moralisch fragwürdig ist. Figuren wie die böse Königin sind zudem oft charismatisch und tragisch zugleich.
Tragisch? Das habe ich anders in Erinnerung. Inwiefern tragisch?
Nimm die böse Königin als Beispiel. Ihre Obsession mit ihrer Schönheit ist eigentlich eine tragische Schwäche. Sie zeigt, wie gesellschaftlicher Druck Frauen zerstören kann. Solche Charaktere sind mehr als nur böse, sie sind Warnung vor Exzessen und Obsessionen.
Okay, ja, das ergibt dann doch Sinn, ja. Wir werden in den kommenden Folgen ja noch über die Hexenverfolgung sprechen. Haben diese Verfolgung unser Bild von bösen Hexen nachhaltig geprägt?
Die Darstellung der bösen Hexen hat starke Wurzeln in der Geschichte der Hexenverfolgung. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden Frauen, die von der Norm abwichen, als gefährlich eingestuft und oft der Hexerei beschuldigt. Die Kirche spielte dabei eine zentrale Rolle, indem sie diese Ängste schürte und Hexen als Verkörperung des Teufels darstellte.
Also kann man sagen, dass die Kirche das Bild der bösen Hexe geprägt hat?
Ich würde sagen, dass nicht die gesamte Kirche dieses Bild geprägt hat, sondern einzelne geistliche Gruppen. Durch Schriften wie den Hexenhammer wurden diese Vorstellungen institutionalisiert. Frauen, die Wissen über Kräuterheilkunden hatten oder sozial auffielen, wurden schnell zur Zielscheibe. Diese Ängste spiegeln sich noch heute in den Darstellungen dieser bösen Hexen wider.
Gibt es Möglichkeiten, diese Narrative zu durchbrechen?
Ja, indem wir die Geschichte der Hexenverfolgung aufarbeiten und differenzierte Darstellungen fördern. Vielschichtige Hexen, wie wir sie besprochen haben, können dabei helfen, alte Stereotype zu hinterfragen.
Dann würde ich sagen, Max, danke dir für das heutige spannende Gespräch. Wir haben gesehen, wie vielschichtig Hexenbilder in der Popkultur sind. Von der guten über die vielschichtige bis zur bösen Hexe. Hast du noch ein abschließendes Fazit?
Hexen sind mehr als nur Figuren in Geschichten. Sie sind Symbole, die unsere Ängste, Hoffnungen und Konflikte reflektieren. Jede Darstellung, ob gut, böse oder vielschichtig, hat ihre eigene Botschaft und Relevanz. Es lohnt sich, genau hinzusehen.
Ein schönes abschließendes Statement. Vielen Dank, Max, für deine Einblicke und danke euch, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge wollen wir uns zwei konkrete Hexenprozesse anschauen. Dabei allerdings nicht aus den Regionen, die man am ehesten mit der Hexenverfolgung verbinden würde, wie Nordamerika oder Südeuropa, sondern direkt hier aus Schleswig-Holstein. Wir hoffen, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie wir und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir Einblicke in die dunklere Vergangenheit unserer schönen Region bekommen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.